Dr. Basti ist in the Groove. Er hat gerade zur Podcast-Intro-Musik mit den Armen so gerudert, wie beim Rock-Concert.
Bist gut drauf heute Morgen. Mit den Armen gerudert?
Ja, das so. War ein Tanz.
Also es war mein Versuch eines Tanzes.
Ein Ausdruckstanz. Und wir haben im Vorgespräch, was ungefähr 15 Sekunden gedauert hat, über Gott gesprochen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist.
Herrlich. Also für mich nicht. Ich könnte mit dir den ganzen Tag über Gott reden.
Ja, ich rede auch eigentlich. Das Interessante ist, obwohl ich Atheist bin, rede ich gerne über so Gott und so Religionskram. Also irgendwie, weiß ich nicht.
Was ist deine Lieblingsstory aus der Bibel?
Oh.
Ich glaube, meine Lieblingsstory ist Abraham, der seinen Sohn umbringen soll auf dem Hügel, ja. Auf dem Berg. Und dann erscheint ihm Gott und sagt, hey, warum bringst du denn deinen Sohn um? Bist du ein Vollidiot? Das ist so ein, ich weiß nicht genau, was an dem Tag mit Gott los war. Also,
das ist auch mal ganz nett, wenn man die Bibel so in dieser Neusprache erzählen würde, ne? So in so, ja, im Grunde in deiner Sprache, in so einer Stand-up-Comedy-Sprache. So, mit Kain und Abel oder Neue Testament, Sodom und Gomorra, das müsste ja eigentlich voller Bits sein, wie ihr das nennt.
Ja, ein paar Sachen verstehe ich einfach nicht. Der Turmbau zu Babel. Was war da denn so schlimm dran? Ich verstehe es nicht. Die haben halt ein hohes Haus gebaut. Warum wird Gott da so sauer?
Ja, also es ist Potenzial da, über die Bibel zu sprechen. Aber wir haben so viele Themen, Basti. Und das Schlimme ist, ich hatte gestern eigentlich alles eingetütet, was wir hier heute so besprechen. Und jetzt haben wir heute ja relativ spät Aufnahme, also es ist ja schon 10:45 am Vormittag. Und das ist nicht gut für mich, weil ich in der Zeit noch 8 verschiedene andere Sachen angeleiert habe für diesen Podcast.
Oh boy.
Es könnte ganz schwierig werden. Und wir fangen mit was ganz, ganz Blödem an, weil wir haben einige Zuschriften bekommen, ob wir uns nicht äußern sollten zu POTAS, der Potenzialanalyse des Bundesinnenministeriums und des DOSB, wo der DBB, also der Deutsche Basketballbund, verheerende Noten bekommen hat und der Deutsche Basketball in der Sportförderung auf dem allerletzten Platz jetzt gelandet ist. Ja, das war auch meine Reaktion. Ich habe aber, weißt du, was ich gemacht habe, Basti? Ich habe mir alle 54 PDF-Seiten von diesem POTAS runtergeladen und mir eine Seite davon durchgelesen. Das ist ein Monster, dieses Ding.
Okay, ich bin überhaupt nicht vertraut damit, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht genau, was da alles untersucht wird. Hab mir jetzt erhofft, dass du mir da tiefere Erkenntnisse zugeben kannst.
Weißt du was? Die Sache ist die, und ich hoffe, da haben alle für Verständnis, das ist nicht nur ein abendfüllendes Thema, das ist auch ein extrem trockenes Thema. Und es ist für den Zeitpunkt, wo wir jetzt hier uns gerade befinden, nach dem ersten Spieltag in der Easy Credit BBL und vor dem ersten Spieltag in der Euroleague, eigentlich fehl am Platz. Deswegen bitte ich um alle Interessenten für Verständnis. Wir kümmern uns um dieses Thema vor den nächsten Olympischen Spielen. Also ganz im Ernst. Und natürlich viele haben mir den Screenshot geschickt hier von der Süddeutschen, wo drin steht, der DBB hätte nicht mit Aito gesprochen, obwohl Aito angeboten wurde als neuer Nationaltrainer und man hätte sich nicht mal gemeldet, nach Aussage von Ima Ojeda. Da kann ich auch nur sagen, ja, ich meine, Basti, was sagen wir dazu? Wenn man sich nicht meldet und nicht mal bei Aito anruft, das ist natürlich nicht toll.
Ist mir so auch schon passiert, dass ich mir gedacht habe, ich sollte mich bei jemandem melden und dann habe ich vergessen zu schreiben, aber ich bin halt kein Sportverband. Ja, ich bin halt nur ein Idiot.
Aber eine Sache würde ich doch noch ganz gerne anmerken zu diesem POTAS, ne? Also, da finde ich deine Meinung spannend. In der Rangliste nach Disziplinen von diesem POTAS befindet sich 3x3 Basketball, ja, was ja erstmals olympisch war, in der Rangliste aller Sportarten, die es gibt, auf Platz 101. Und danach, also von dem, ich werte das als Wichtigkeitsfaktor. Danach kommt nur noch Synchronschwimmen.
Müsste Platz 101 nicht 1-gegen-1 Basketball sein?
Also ich muss zugeben, ich kann mit 3x-Basketball auch nicht 3x3-Basketball.
Oh, ich liebe 3x3-Basketball.
Ja, ich habe schon mal angeschaut und habe gedacht, naja, also das Problem ist einfach, dass wir den Basketball vielleicht dadurch auch wieder ein bisschen selber kannibalisieren, ne? So wie NBA, Euroleague.
Ich weiß nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit irgendeiner Art von, also wenn wir es schaffen würden, irgendeine Art von Basketball zu erfinden, die plötzlich allen Sportarten inklusive dem normalen Basketball die Zuschauer wegnimmt, dann ist es eher ein Erfolg, würde ich sagen, als ein Misserfolg. Weil aktuell ist es ja schwer, mit irgendeiner Art von Basketball Leute wirklich, wirklich anzulocken.
Ja.
Und wenn es 3x3 Basketball wird jetzt auch nicht die große Revolution herbeiführen, ja, die dann dazu führt, dass die, dass Basketball die Sportart Nummer 1 in Deutschland wird.
Ja. Ja, jedenfalls Potas machen wir nicht hier, weiß ich nicht, irgendwann mal vielleicht, wenn an einem regnerischen Novembertag, wenn Spiele ausfallen und uns wirklich nichts mehr einfällt. Es ist, ist interessant irgendwo, oder aber es ist aber auch leider sehr, sehr, ja, ein bürokratischer Wust. Und ich steige da nicht so ganz hinter.
Ich weiß leider überhaupt nicht, aus was das, also was die da alles untersuchen. Also ich kann da keine Meinung zu abgeben.
Wie gesagt, das ist ein 50-seitiger Fragebogen, den man als Verband ausfüllen muss. Mhm. Und da wird alles gefragt, also das ist, wie gesagt, es ist nicht für heute geeignet. Denn wir hatten nicht nur ein ereignisreiches Wochenende im Bereich Sport, sondern ja auch bei der Bundestagswahl. Wir hatten ja Tip-Off im Audidom München gegen Ulm, 18 Uhr, in dem Moment, als die Prognose kam. Das heißt, da mussten wir auch mal 5 Sekunden innehalten, um auf den Monitor zu schauen. Und ich weiß nicht, ob du den Vorlauf gesehen hast vom Sonntagsspiel von Bayern gegen Ulm, vom Kurzzeit-Live-Spiel.
Ich habe noch einen Joke, der nicht funktioniert. Ähnlich wie im Bundestag seid ihr dann auch in die Überhangmandate gegangen. Overtime.
Ja, interessant.
Egal. Naja, funktioniert nicht ganz. Ich habe den Vorlauf nicht gesehen, tatsächlich.
Nee. Da gab es einen kleinen Moment, wo Politik und Sport eine Symbiose eingegangen sind, bei dieser Aussage von Andrea Trinchieri.
First of all, I would like to thank Angela, even from Italy. She was unbelievable. All the world was looking at her. Stable, consistent, efficient. What you can ask more from a politician. So, vielen Dank, Angela.
Ja, Andrea Trinchieri hat sich bei Angela Merkel bedankt.
Ja, ich dachte wirklich, es kommt noch stable, efficient, not that good from the three-point line, but that's okay.
Not so good from the Hinterbank. Ja, ich finde das interessant, weil ich hatte tatsächlich einen Tag vorher mit meiner Frau hier eine Diskussion über irgendeinen Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, dass man im Ausland, also dass Menschen aus dem Ausland, und dazu zähle ich jetzt einfach mal Andrea Trinchieri, wie er selber sagt, als Italiener, sehr viel positiver auf Deutschland schauen, als wir Deutschen, die immer sagen, alles scheiße, Merkel muss weg, alles kacke, jeder Politiker, jede Politikerin, scheiße, alles muss weg. Und das Ausland sagt, also wo man hinhört, in den USA oder in Südamerika, die sagen, ey, bei euch ist eigentlich so viel so geil, ihr peilt das nur nicht.
Ich meine, wie viel Zeit haben wir jetzt, um das zu debattieren? Denn das ist wirklich das abendfüllende Thema. Ja. Das ist natürlich diese Grass is always greener Fallacy auch so ein bisschen, dass man immer in andere Länder schaut und sagt, oh, wie die das da machen, das ist aber crazy gut. Ich glaube, Angela Merkel hat einen großen Wandel in ihrer Zeit als Kanzlerin durchlaufen. Allerdings nicht intrinsisch, sondern mehr in ihrer Außenbetrachtung. Denn mit Beginn der Aufnahme von Flüchtlingen, mit dem wir schaffen das, hat sich, finde ich, nicht in ihrer Art und Weise, wie sie Politik angeht, viel geändert, sondern vielmehr in der Art und Weise, wie sie von außen beachtet wird. Also, wenn man in den ersten 6-7 Jahren ihrer Amtszeit gesagt hat, oh, wir müssen die Merkel loswerden, dann hat man davon viel mehr normalen Leuten Zuspruch bekommen, während es jetzt dieser Satz ja 1:1 für diese ganze Verschwörungsecke Nazi-Kasper steht. Ich persönlich war jetzt nie der große Fan, aber all das Merkel muss weg, Gedöns ist natürlich genauso dumm.
Ja. Religion, Politik, was kommt als nächstes?
Sollen wir über das schwerste Thema überhaupt sprechen?
Ja.
Curdy, wie gefällt dir denn die neue BBL-App? Kannst du mir schnell aus dem Boxscore was sagen? Kannst du mir sehr schnell sagen, wie viele Punkte Jorman Polas Bartolo gemacht hat?
Oh, das ist natürlich eine spannende Sache. Also das, ich würde mal sagen,
are a hater.
Also, ja, also wir haben über die BBL-App, also da muss natürlich noch ein bisschen nachjustiert werden, sagen wir es mal so. Die BBL-App ist noch nicht richtig funktionsfähig. Also, ja. Und man muss sich dran gewöhnen, auch was die Seite angeht. Aber das wird schon. Also, Basti, erster Spieltag. Oh. Ne, man muss ein bisschen, ne, ein bisschen Welpenschutz auch für eine App. Auch Apps brauchen Welpenschutz.
Ja, ich wünschte mir einfach die alte App zurück, tatsächlich. Ich dachte nicht, dass ich das mal sagen würde, aber ja. Die war im Vergleich so herrlich.
Ich habe jetzt hier die neue Webseite aufgeschlagen. Sagt man Webseite aufschlagen oder sagt man angeklickt, sagt man eher, ne? Und ja, welches Ergebnis ist für dich das Überraschendste des ersten Spieltags?
Warte, lass mich mal schnell auf alle Ergebnisse gucken. Gib mir eine halbe Stunde.
Super Spiele dabei. Hoppala, super Spiele dabei.
Ja, es ist der Spieltag der Überraschungen, gleich mal zu Beginn.
Ja.
Was ich immer mit dem ersten Spieltag ein bisschen schwer finde, weil für mich an dem ersten Spieltag eigentlich noch alles passieren kann, weil es einfach ein großes drunter und drüber Chaos ist. Ich finde Bonn gegen Alba natürlich war ein aber ganz schöner Upset. Personalmangel allerdings dort, genauso wie die Ulmer, die gegen die Bayern gewonnen haben. Das war ein richtig gutes Basketballspiel, aber die Bayern natürlich auch mit so riesigen Problemsorgen. Mich hat tatsächlich am meisten überrascht, dass Heidelberg beim MBC gewonnen hat.
Ja, ja, genau. Also der MBC hat jetzt schon ein Problem, wenn die mit der Einstellung in die Saison gehen. Da hatte ich das Gefühl, die gucken einfach nur zu, wohin der Ball so fliegt und wohin der Gegner läuft. Da war von der Körpersprache her, muss ich sagen, eine absolute 6 Minus. 6 Minus gibt es nicht, ne? Hat mein Lehrer mal gesagt, eine 6.
Ja, und das ist halt das Versprechen vom MBC war halt vor der Saison so ein bisschen, ja, wir werden jetzt endlich mal eine gute Defense sein im Vergleich zu den Vorjahren, wo sie ja immer eine der besten Offenses der Liga waren und dann aber die mit Abstand, also so eine schlechte Defense, dass du genauso gut uns beide hättest aufstellen können,
wow, auf
Center und Power Forward in der Defensive. aber jetzt, das sieht ja jetzt schon wieder so aus nach dem ersten Spiel. Man sollte jetzt das erste Spiel natürlich nicht überbewerten.
Ja, aber
das ist immer ein bisschen Chaos. Ja. Aber ja, es ist wieder mal besorgniserregend defensiv beim MBC.
Um direkt mit dem Top-Fail des Tages oder der Woche hier aus meiner Sicht klarzustellen, ich habe tatsächlich versäumt, die beste Stimmung des ersten Spieltags aufs Launchpad zu holen. Denn die war in Chemnitz, bei Chemnitz gegen Oldenburg, was für mich eigentlich die größte Überraschung war, dass Chemnitz das gewinnt. Ja, die sind schon gut irgendwie vom Kader her, aber irgendwie zu Hause Oldenburg direkt und da war am Ende des Spiels riesen, da war generell gute Stimmung, aber dann als Ziegenhagen im Interview war und ich hätte geschworen, ich hätte das Ziegenhagen-Interview auch auf dem Launchpad, habe ich nicht. Ich habe irgendwie, habe ich das geträumt.
Dann muss man halt jetzt auf www.magentasport.de gehen, Relive, holt euch einen Account und dann schaut euch da das Malte Ziegenhagen-Interview noch an. Mich hat das jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, um ehrlich zu sein, dass die gegen Oldenburg gewinnen, weil ich finde, dass beide Teams gute Kader haben und beide Teams sich aber in diese Kader noch reinfinden müssen. Deswegen ist das für mich am ersten Spieltag. Ja, für mich gibt es am ersten Spieltag fast keine großen Überraschungen, außer es ist halt tatsächlich sowas wie ein klarer Underdog, wie Bonn gewinnt gegen ein Team, das eigentlich gut gefestigt ist, gegen wie Alba, auch wenn die natürlich, wie gesagt, Personalprobleme haben. Aber bei allen Teams, bei denen sich im Kader so viel verändert hat, bin ich für die ersten 3-4 Spieltage immer so, ja, keine Ahnung, wo das hingeht. Ja. Also ich kann es ehrlich nicht bewerten.
Deswegen schieben wir direkt den zweiten Spieltag nach, heute und morgen. Also wird direkt noch ein bisschen draufgepackt, dass wir noch einen besseren Eindruck haben, wie denn die Mannschaften so drauf sind. Deswegen werden wir da nächste Woche vielleicht noch ein paar mehr Ergüsse haben. Dann kommt am Wochenende noch der Pokal dazu. Also ja, insofern werden wir mehr wissen und noch mehr darüber reden können, denn wir wollen eigentlich in dieser Ausgabe von Abteilung Basketball hauptsächlich über die Euroleague sprechen. Deswegen geht unser erster Gesprächsgast auch direkt, also nicht nur über die Euroleague, aber vor allen Dingen mit Marco Pesic, den ich jetzt hier mal kurz dazu hole, vom FC Bayern München, denn die Euroleague startet und die hat uns ja im letzten Jahr extreme Freude bereitet und deswegen wollen wir da einfach mal wissen, was Sache ist. Guten Morgen, Herr Pesic. Hier sind die Herren Körner und Ulrich.
Sind wir jetzt auf Sie, oder was?
Nee, also im Fernsehen, im TV, ja. Vorname Sie ist da unsere Regel, aber im Podcast sind wir natürlich dort. Ist ja ein Kamingespräch hier, ne? So du ist natürlich hier angesagt. Wir wissen ja jetzt viel mehr von dir, seitdem es Courtside Insight gab. Unser Kamerateam durfte bei dir zu Hause filmen, Marco.
Ja, ich weiß jetzt nicht am Ende, ob das eine gute Idee war, aber ich hab mich überzeugen lassen und habe es einfach mal gemacht.
Ja.
Ich hoffe, du hast nichts Neues von mir mitbekommen.
Doch, da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls abrufbar noch immer über Magenta Sport, über das Portal. Also wer mal einen 6-minütigen Einblick haben will, wie Marco Pesic so privat lebt und was in seinem Kühlschrank ist. Achtung! Komm, ich muss es direkt wissen, Marco. Du machst die Kühlschranktür auf und da stehen Gulaschsuppen von Käfer. Hast du die da vorher extra reingestellt oder sind die da wirklich immer drin?
Nein, tatsächlich ist es so, dass ich
das gerne Suppen
esse. Nein, ich esse hier, also zum Mittagessen im Audidom immer Suppe.
Aha.
Und ich muss ganz, also keine Werbung für Käfer jetzt, aber die sind echt wahnsinnig gut.
Ja klar, das ist auch Feinkost.
Ja, und ich habe mittlerweile auch gelernt, die in der Mikrowelle zuzubereiten und das macht es einfacher für mich,
das ist klarzukommen. Eine der Sachen, die wir in diesem Beitrag erfahren, dass deine Kochkünste ja so ein bisschen ungefähr so sind wie die Defense des MBC am vergangenen Wochenende.
Du bist doch, ich habe mitbekommen, du bist doch jetzt irgendwie, bist du nicht Kochexperte oder Küchengeräteexperte oder irgend sowas bist du, ne?
Ja, ich habe einen kleinen, ein kleines Faible für Küchengeräte, das ist richtig, ja. Also ich muss schon in die Garage auslagern, es passt nichts mehr rein.
Okay.
Marco, lass uns über die Euroleague sprechen, lass uns über den FC Bayern München sprechen. Stand der Dinge, Dienstag haben wir jetzt Dienstagmittag, Donnerstag geht es für euch los bei Maccabi Tel Aviv. Die Vorbereitung, das hat nun jeder mitbekommen, ein bisschen ungeordnet, Verletzungen, Covid-positive Impfdurchbrüche. Können wir mit einem etwas breiterem Kader am Donnerstag rechnen?
Also Othello und Corey sind dabei.
Okay.
Ich hoffe, dass sie spielen können und dann schauen wir aber von. Aber sonst war es das.
Ja. Bei Maccabi gab es ja auch positive Fälle. Ich weiß gar nicht, wie da die Situation aktuell ist, um ehrlich zu sein. Aber
ja, die sind alle raus. Also ich bin ziemlich eng mit Maccabi in Kontakt.
Okay.
Auch wegen der Zusammenarbeit innerhalb der Euroleague. Mhm. Die hatten Impfdurchbrüche. Aber so früh in der Vorbereitung, dass die jetzt wieder alle raus sind.
Also die sind raus, heißt, die sind wieder zurück und können spielen.
Ja, die haben alle gespielt. Die haben jetzt am Wochenende eine Art israelischen Supercup gespielt. Mhm. Und bis auf Žižić, der sich verletzt hat, dann, glaube ich, Bicep, Muscular, Hamstring,
okay.
Haben die auch alle gespielt.
Okay. Das heißt, der Start in die Euroleague-Saison, im letzten Jahr war es ja ein Drama am ersten Spieltag gegen Mailand. Hätte man fast gewonnen und dann noch verloren, dann viele Spiele gewonnen hintereinander. Mit welchem Gefühl, also mit einem reinen Bauchgefühl bei dir, gehst du jetzt in diese Saison?
Naja, mein Bauchgefühl ist, dass natürlich abhängig, mit welchem Kader wir antreten können, dass wir bei jedem Spiel um Sieg spielen. Mhm. Das war letztes Jahr so und das wird dieses Jahr genauso sein. Ich habe mit meinen Kollegen gestern aus Maccabi gestern telefoniert. Die haben die Halle als ausverkauft gemeldet.
Okay.
Das heißt, es ist ein kleiner, wesentlicher Unterschied zu der letzten Saison, wo keiner in der Halle war. Aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass wir, weißt du, ich habe letztes Jahr, ich glaube, vom FS-Spiel Andrea gesagt, wir haben keine Chance und das ist aber eine sehr gute Chance. Und so gehen wir halt in dieses Spiel. Wir werden uns richtig vorbereiten. Wir fliegen ja heute schon, aber ich bin gerade am Flughafen, ich fliege heute nach Tel Aviv. Dass wir auch ein bisschen Zeit haben, vor Ort uns vorzubereiten. Und dann werden wir schauen,
wer rauskommt. Ja, ihr habt den Kader ja wirklich ordentlich verbreitert. Sowohl bei den Importspielern merkt man ein hohes Maß an Qualität und an Erfahrung. Bei den deutschen Spielern gibt dir das die gewisse Zuversicht, einfach auch diese längere Saison besser durchstehen zu können? Also was so Kräfte, Intensität und sowas angeht?
Ja, das war der Plan. Das war der Plan. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir alle komplett sind. Jetzt haben wir natürlich das Gegenteil erfahren, aber nichtsdestotrotz, ich fand, im Spiel gegen Ulm haben wir besser gespielt, als ich gedacht habe, dass wir dass wir spielen können, weil nicht nur, dass wir kaum trainieren konnten, sondern wir haben auch keine Vorbereitungsspiele. Oder uns haben mindestens drei Vorbereitungsspiele gefehlt. Mhm. Von daher konnte man schon in Ansätzen sehen, dass diese Mannschaft ein bisschen variabler ist vielleicht als die letzte Saison. Aber es ist ganz klar, wir müssen komplett sein. Vor allem Andy und Schilling, also Obst und Schilling brauchen wir unbedingt, um auch diese Breite, vor allem auf den deutschen Positionen zu haben. Und wir müssen jetzt halt auf die warten. Mhm.
Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in der Euroleague, welche Teams aus deiner Sicht eine besondere Rolle spielen werden. Also wir haben schon so ein bisschen durchgeschaut, sowas wie Khimki Moskau, also so ein Totalausfall ist irgendwie nicht zu erwarten. Rückt das alles von der Leistungsdichte noch ein bisschen mehr zusammen? Wie gut ist Barcelona in diesem Jahr? Sind die endlich fällig für den ganz großen Wurf? Wo siehst du die Unterschiede auch zum letzten Jahr?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Khimki letztes Jahr vieles durcheinander gebracht hat, weil Thomas von Khimki dazu gebracht hat, dass viele Mannschaften mehr Siege hätten als, ich glaube, mit 21 Siegen sind wir durchgekommen als Fünfter. Mhm. Normalerweise brauchst du 16, 17, um durchzukommen. Also das ist ein Unterschied. Zweiter Unterschied ist ganz klar, dass da Fans in allen sagen, dass natürlich in Fenerbahce, in Tel Aviv, in Belgrad und in all diesen Städten spielst, der Einfluss der Fans ein ganz anderer sein wird, als es letzte Saison
war. Also schwierigere Auswärtsspiele schlicht und ergreifend.
Ja, richtig. Also, ist ja einfach so. Also letztes Jahr in Tel Aviv war kein Mensch in der Halle. Jetzt heute sind 10.000 oder morgen, übermorgen sind 10.000 in der Halle. Das beeinflusst natürlich das Spielgeschehen, beeinflusst die Spieler, die Schiedsrichter, alle, die auf dem Spielfeld sind. Das ist einfach so. Was man aber sagen muss, ist, dass wir letztes Jahr es geschafft haben, die beste Heimmannschaft zu sein in der Euroleague. Und sollten wir das wiederholen, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, eine wichtige Rolle zu spielen. Mhm. Ich finde, wenn man sich Moskau, Barcelona, FS und Mailand anschaut, dass das Mannschaften sind, die wie letztes Jahr sicherlich die Hauptfavoriten sind für die Playoffs. Mhm. Und dann müssen wir schauen, wo wir dann uns irgendwie
eingruppieren in diese
reinquetschen ja. In diese Gemengelage. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, wir müssen schauen, dass wir komplett werden, dann habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl.
Ja. Also Playoffs durchaus wieder machbar, aber da schauen wir erstmal irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten drauf, weil es sind ja einfach viele Spiele zu spielen. Und die üblichen Verdächtigen eventuell weiter vorne, also Barcelona, Moskau, FS, Mailand natürlich auch. Und interessant finde ich ja so Teams wie Baskonia.
Sorry, Madrid auch.
Madrid
habe ich vergessen.
Ja.
Die haben jetzt letztes Jahr viel Unruhe gehabt in der Mannschaft. Deckert während der Saison die Mannschaft verlassen. Randolph hat sich ziemlich früh verletzt.
Und jetzt haben sie auch noch Spieler getauscht, wenn man so will, mit Barcelona. Die beiden Erzfeinde untereinander. Da haben Spieler von Madrid sind zu Barcelona gewechselt und umgekehrt. Also das, wenn man das auf den Fußball übertragen würde nach Deutschland, also weiß ich nicht, wenn
Luis Figo. Auf den ersten Blick, ne? Ja genau, das war's. Das gab's Figo früher, ne, mit dem Schweinekopf.
Genau, ja.
Aber ich muss sagen, auf den ersten Blick wird Real mehr profitieren davon als Barca, weil ich finde, dass vor allem Hanga ein Spieler ist, der so variabel einsetzbar ist und vor allem, wenn man drauf schaut, dass Juli und Rudi jetzt noch in die Jahre gekommen sind und ziemlich viele Spiele gefehlt haben letzte Saison, dass Hanga so ein Spieler ist, der beide so ein bisschen ausgleicht.
Mhm. Also hat mich auch gewundert, diese Personalie. Adam Hanga ist ja so ein bisschen, ja, wo man als Trainer sagt, den will ich auf jeden Fall behalten. Haben die dann so viel bezahlt bei Real, dass der dann...
Ich glaube, das passt ja nicht wollte, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay.
Also das habe ich jetzt so mitbekommen, ohne jetzt 100% das bestätigen zu können, aber ich hab mitbekommen, dass oder das, was ich weiß, ist, dass die ihn jetzt nicht mit allen Mitteln gehalten haben.
Ja, okay.
Und ich glaube auch, dass Pablo Laso der perfekte Trainer ist für beide, für Hotel und für Hanga.
Ja. Also, ja. Jetzt ist es eine Saison, also alle freuen sich auf Euroleague und was man bei euch ja in den letzten Jahren immer wieder herausgehört hat, dieses Wort, das hast du mir auch schon 150 Mal gesagt, es ist alles ein Prozess. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, welche Rolle dieser Neubau der SAP Garden darin spielt. Also es klang ja so ein bisschen so, dass ihr auch Trinkieri eine neue Saison, eine Perspektive schmackhaft gemacht habt mit diesem SAP-Garten, der ja dann bald kommen soll, anderthalb Jahre oder sowas, um das Ganze nochmal auf ein neues Niveau zu heben. Wie wichtig ist tatsächlich so eine neue Halle, so eine neue Heimstätte für den nächsten Schritt? Also was ändert sich eigentlich dann dadurch im Wesentlichen?
Also erstmal zu Trinkieri. Ich habe Trinkieri hat ein bisschen mit unserem Präsidenten über diese Zukunftsperspektive gesprochen und klar fiel das Wort SAP-Garten auf. Wir beide wissen ja, Andrea und ich wissen ja ganz genau, dass bis zum SAP-Garten jetzt noch ein, zwei Jahre sind. Und deshalb muss man das ein bisschen ausblenden. Und Prozess ist, wenn man sich unser Prozess anschaut, bis auf die Saison, wo die Pandemie mit eingebrochen ist im März. Wenn man sich die Saison davor anschaut, glaube ich, dass wir da unsere Erfahrung gemacht haben, was diesen Prozess angeht, was wir machen müssen. Ich finde, diese Saison ist insofern so wichtig, weil wir diese Ergebnisse, die wir letzte Saison erreicht haben, versuchen müssen zu bestätigen. Mindestens die Seriosität, die wir ausgestrahlt haben, was die Ergebnisse angeht, ist wichtig, die zu bestätigen. Und du musst eine Sache wissen, Michael, wenn du auf Fenerbahce Istanbul schaust und wenn du schaust 10 Jahre oder 8 Jahre mit Obradovic und jetzt die letzten 10 Jahre, die haben es nur einmal geschafft, die Euroleague zu gewinnen. Mhm. Das heißt, die Frage ist, was setzt man sich als Ziel? Und ich finde, unser Ziel müsste sein, bis zum SAP-Garten eine gewisse Stabilität und Kontinuität in Ergebnissen zu haben, weil wir alle jetzt natürlich ohne große Erfahrungswert zu haben, außer ich persönlich den Weg von der Sömmering-Halle damals bei Alba in die Max-Schmeling-Halle. Das habe ich miterlebt, welchen Boost es einem Verein geben kann, wenn er in einer neuen Spielstätte spielt, die ja natürlich vermarktungstechnisch und auch zuschauertechnisch ganz andere Möglichkeiten bietet. Das wird automatisch funktionieren, wenn wir diese gewisse Stabilität und Kontinuität in unserer Mannschaft haben. Ja. Aber das ist ein Schritt zu weit. Was wir machen müssen jetzt, ist unsere Mannschaft jetzt zu stabilisieren. Das ist offen. Also Andrea hat bei uns nicht verlängert, weil er weiß, wann der SAP-Garten kommt. Also das ist etwas, was ihm Seriosität des Projekts, sagen wir es mal so, gegeben hat, aber nicht, das war nicht der entscheidende Punkt.
Wenn wir jetzt auf die Mannschaft schauen, auf die neu formierte, wir haben sie ja jetzt zumindest in diesem ersten Pflichtspiel leider noch nicht in voller Besetzung sehen können, aber die Identität der letzten Saison beim FC Bayern war ja ganz klar die Defensive, eine der besten Defensiven in ganz Europa. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es ein bisschen mehr eine offensive Identität sein könnte mit diesem Kader. Würdest du da zustimmen oder wie sieht die neue Identität aus?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es schwer zu sagen ist nach diesem Spiel, weil einige Spieler viel zu viele Minuten spielen mussten und offensiv, man sieht es hier offensiv, vor allem wenn Walden da ist und wenn Lucic da ist und wenn vor allem Andy da ist und mit Otello, werden wir viel variabler sein. Ich fand aber, dass wir in der Verteidigung aufgrund vielleicht auch der Tiefe des Kaders am Sonntag nicht so aggressiv und körperlich waren, wie wir es eigentlich sein müssen. Und am Ende des Tages muss diese Variabilität im Angriff das Plus zur letzten Saison sein. Und das kann es ja nur sein, wenn die Aggressivität und das Physische in der Defense beibehalten wird. Und das muss kommen und das ist Hauptaugenmerk momentan oder es wird in dieser Mannschaft sicherlich von ganz großer Bedeutung sein, aber es ist schwer in diesem Moment, das auch von den Spielern zu verlangen. Ja.
Alles klar, Marco. Dann lieben Dank, gute Reise. Du hast bei Courtside Insight gesagt, dass du alles im Gehen machst und dich nie hinsetzt. Ich habe das dumme Gefühl, dass auch dieses Gespräch hier gerade stattgefunden hat, indem du ständig durch die Gegend gelaufen bist.
Ja, ist ja auch nicht schwer zu erraten, weil ich im Flughafen bin.
Da kann man sich ja auch hinsetzen. Aber das.
Nee, ich bin ein bisschen zu spät.
Okay. Dann gute Reise. Tritt dem Jalen Reynolds mal ordentlich in den Arsch am Donnerstag und dann schauen wir weiter.
Alles klar, schöne Grüße.
Gute Zeit.
Haut rein, ciao.
Ja, Immer in Eile, immer in unterwegs und ein bisschen zu spät beim vom Flughafen. Marco Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern München, war das.
Ja, und das ist ja nicht nur Jayden Reynolds, ne? Der ehemaliger Münchner ankommt bei Maccabi. Matthias Lissor, Derek Williams.
Ja, das ist mittlerweile so wie bei Baskonia auch das formerly known as Alba Berlin Team ist. Also.
Ja, Baskonia ist schon echt krass, das stimmt schon. Also das ist wirklich die Alba Berlin All-Stars so ein bisschen. Ergänzt durch Wade Baldwin.
Ja, genau. Baldwin ergänzt die Alba Berlin. Also macht sowieso Landry Spaß.
Noko, ja, Gidreitis, Fontecchio, Granger.
Krass. Krass, ne? Kaunas schaue ich natürlich auch. Also ich werde versuchen, jetzt wenn die Zuschauer wieder da sind, ich werde mir jedes Heimspiel von Kaunas anschauen. Aha. Und ich sag mal so, am Ende der Saison kann ich diese Hymne mitsingen bei Kaunas. Ich kann diese Sprache ja nicht.
Ich dachte, du meinst die Euroleague-Hymne. Devotion,
nicht Emotion.
Ja, keine Ahnung, ich kann da nicht zuhören, das ist ganz fürchterlich. Ja, aber zu Kaunas, die haben einen Spieler, einen meiner, die berühmten Sebastian Ulrich Player Evaluation Fails, Emmanuel Mudiay. Ich war der letzte Mann auf der Welt, der noch in den geglaubt hat. Ich dachte bis zuletzt, dass der noch ein guter NBA Point Guard werden kann. Jetzt ist er ein Kaunas.
Jetzt ist er ein Kaunas, ja. Also vielleicht kommt er dann ja auch wieder zurück. Also man weiß es ja nicht, ne? Da ist auch immer noch, das ist ja auch immer interessant, bei da gibt es auch kurze Wege zwischen BBL und Žalgiris Kaunas. Also da spielt jetzt logischerweise ein Nils Giffey, aber übrigens auch ein Janis Strelnieks, ne? Der Ex-Bamberger, der in Moskau nicht so richtig zurechtkam. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Long-Covid-Problem, um ehrlich zu sein.
Auch ein Tyler Cavanaugh übrigens.
Tyler Cavanaugh ist mit dabei. Also, das ist auch wieder so eine Mannschaft, da werden wir auch relativ zügig mal bei Martin Schiller nochmal anrufen in den kommenden Wochen, wenn die ersten Spiele rum sind. Und mal, oder bei Arne Woltmann, wie es da so aussieht. Also, ich bin Fan des litauischen Basketballs auch schon immer gewesen. Also, nicht nur jetzt wegen Žalgiris, sondern auch wegen der Nationalmannschaft natürlich.
Ja, es war letzte Saison bei Kaunas auch so ein bisschen schade, ne, dass die irgendwie den Faden verloren haben über die Saison. Die hatten auch, glaube ich, schwere Verletzungs- und Covid-Probleme zwischenzeitlich, weil die hatten ja einen überragenden Saisonstart und dann eher unbefriedigendes Saisonende.
Ja, wir sind sehr gespannt. Am Ende könnte es dann vielleicht wieder so sein.
Er ist da. Hey. Leute, er ist da. Der Champion.
Das war Tibor Pleiss in der vergangenen Saison.
Er ist da, der Champion. Ja, ich erinnere mich noch.
Ja, da hast du mitgewirkt. Da haben wir ihn 2 Tage nach dem Sieg in der Euroleague mit Anadolu angerufen. Und da saß er noch tatsächlich freude- und trunken in seinem Apartment mit dem Cappy auf. Und
Er ist da.
Er ist da.
Hey. Leute, er ist da. Der Champion.
Wäre natürlich schön, wenn es wieder was in dieser Richtung gibt.
Haben wir eigentlich Clips zugeschickt bekommen von Leuten?
Ja, interessantes Thema haben wir. Tatsächlich, das Launchpad ist neu befüttert worden. Und also es waren nicht wahnsinnig viele Zuschriften, aber es ist eine dabei, einer hat es geschafft, aus Launchpad zu kommen.
Okay.
Und kommen wir auch nicht direkt raus. Also sein Name ist Simon Linder. Liebe Grüße.
Den kenne ich.
Ah, den kennst du?
Kennt man ja. Ja klar, den kennt man. Großes BBL-Twitter-Gesicht.
Ach, das ist der Simon?
Ja.
Ah, okay, ich habe jetzt wirklich nur unter seine E-Mail geschaut, Simon, und da dachte ich, okay. Und der hat tatsächlich es aufs Launchpad geschafft. Und er wird in dieser Saison auf dem Launchpad bleiben mit diesem Satz.
Eieieiei, wenn das der Xandi hört.
Also, ich denke immer wieder mal, was Xandi wohl sagen würde, wenn irgendwie hier die Sachen besprochen werden von uns beiden oder von wem auch immer. Und für diesen Fall sind wir also vorbereitet. Es besteht nach wie vor die Chance. Ich habe noch mehrere freie Plätze auf dem Launchpad. Wer sich berufen fühlt, diesen Platz einzunehmen, die Soundbites an abteilungbasketball@gmail.com. Und dann nach eingehender wissenschaftlicher und produktionstechnischer Überprüfung.
Mhm. Ja, wir haben da auch richtig lange drüber diskutiert, über die Clips. Und also, mich da richtig im Loop gehalten, muss ich sagen. Also das war ein echtes Gremium, das wir da gegründet haben dafür.
Also dafür bin ich bekannt. Ich teile nicht alles. Ne? Wir rufen den Bamberg an. Wir rufen beim Geschäftsführer der Brose von Brose Bamberg an. Wir rufen bei Philipp Galitzki an. Da ist er schon.
Conny.
Jo, da ist er. Philipp, guten Morgen. Basti Ulrich ist auch mit dabei.
Moin, moin.
Hallo, Basti. Wir haben dich einfach mal eiskalt hier zugeholt, obwohl wir bis vor 30 Sekunden noch über Euroleague Basketball des FC Bayern München gesprochen haben. Aber ich will natürlich nicht deine teure Zeit stehlen und die vereinbarte Uhrzeit einhalten. Deswegen erstmal schön für vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, gerne. Für dich immer oder für euch.
Ja, das ist beim letzten Mal hast du ein bisschen mit uns geschimpft. Wir würden ja nur uns melden, wenn es scheiße läuft oder irgendwie sowas. Und und der Grund eigentlich, also wir wollten eigentlich nur, nicht nur, aber vor allen Dingen auch über den Pokalauftakt sprechen. Wir dürfen nicht vergessen, am kommenden Wochenende, auch wenn es optisch so aussieht wie ein normaler BBL-Spieltag, handelt es sich um das BBL-Achtelfinale.
Ich dachte ja schon, du möchtest jetzt mit uns über das Aus in der Champions League sprechen, aber okay, das freut mich, ja, dass wir positiv nach vorne blicken können.
Nein, also tatsächlich müssen wir das ja aufstreifen als kleine Randnotiz, denn um ehrlich zu sein, waren wir über das Ausmaß, das Beben, was da ausgelöst wurde, schon ein bisschen überrascht. Hat euch das so hart getroffen, das Ausscheiden aus der Champions League Quali, dass direkt der Trainer in Frage gestellt werden muss?
Naja gut, dann musst du dich jetzt ja fragen, wer hat denn den Trainer in Frage gestellt? Oder wie kommst du denn jetzt auf dieses große Beben? Das frage ich mich jetzt dann schon.
Es war zu lesen, dass nach dem Champions League aus Qualifikationsdödelkram es hieß, wir müssen mal die ersten beiden Spiele abwarten gegen Göttingen und Gießen und dann weitersehen. Das ist immer so diese politisch korrekte Formulierung für Ultimatum für einen Trainer. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Naja, das ist jetzt wieder ein bisschen Deutsch-Leistungskurs. Ne? Ich interpretiere mal irgendwas in irgendeiner Aussage.
Wir sind Journalisten. Wir müssen. Wir leben davon, sowas zu machen.
Gute und schlechte Journalisten. Ne? Nein, also was ist das? Das war jetzt auch kein Angriff. Ich glaube, da darfst du auch nicht zu viel interpretieren, ob das was ich gerade gesagt habe. Nein, das Entscheidende ist natürlich, wir haben gegen Utena eine haushohe Führung einfach verspielt. Allerdings kann man das auch jetzt nicht dem Trainer alleine anlasten. Ne? Das muss man schon auch dazu sagen. Da nehme ich die Mannschaft schon auch in die Pflicht. Es ist aber auch vollkommen klar, wenn du zum Saisonauftakt gegen Gießen und gegen Göttingen spielst, dann und es würde sich sowas wieder wiederholen, ja, dann musst du natürlich schon dir schon sehr genaue Gedanken machen oder schon sehr intensive Gedanken machen, ob das alles so auf dem richtigen Weg ist. Was ich aber ja auch immer gesagt habe, ist, dass ich denke, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass Johann Reuerkers, der hauptverantwortlich diese Mannschaft zusammengestellt hat, dass er eben diese gute Mannschaft geformt oder diese Mannschaft geformt hat. Und dann entsprechend müssen natürlich auch Resultate kommen. Aber ich habe jetzt halt nicht ein Ultimatum oder was auch immer gestellt, sondern das Einzige, was man halt sagt, ist, wir müssen jetzt halt gut in die Saison kommen, weil ich glaube, was keiner hier sehen möchte in Bamberg, ist, dass wir so eine durchwachsene Saison wie letztes Jahr einfach wieder erleben, wo wir mal ein Spiel gewinnen, dann das nächste wieder verlieren und es dann so ein ständiges Auf und Ab gibt. Ich glaube, da hat keine Lust darauf und das ist auch nicht unser Anspruch.
Ja. Ich meine, im Prinzip reden wir vielleicht auch schon über ganz, ganz kalten Kaffee, denn wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, am Dienstagabend steht eure Mannschaft bereits kurz vor dem Tip-Off zum zweiten Saisonspiel. Das erste wurde gewonnen. Und wenn man heute gegen Gießen gewinnt, dann ist ja dieses Thema sowieso ad acta gelegt. Deswegen vielleicht doch eher dieses große Bild entwerfen. Finanziell gesehen ist ja so eine Champions League oder generell ein europäischer Wettbewerb für einen Verein maximal Nullsummenspiel im Basketball. Deswegen trifft euch das finanziell jetzt nicht. Aber welche anderen Konsequenzen hat es denn dann doch für den Verein, dass man nicht international spielt?
Man muss immer so ein bisschen gucken, also die Champions League ist wirtschaftlich schon ein relativ attraktiver Wettbewerb in einer normalen Saison, was man jetzt schon sehen muss. Und ich glaube, man hat jetzt auch jetzt schon beim ersten Spiel da gesehen, dass die meisten Hallen ja, obwohl sie dann doch eigentlich alle eine ganz gute zugelassene Zuschauerkapazität hätten in den einzelnen Bundesländern, doch meistens nur zur Hälfte oder zwei Drittel gefüllt waren. Und natürlich bei dem internationalen Wettbewerb musst du trotzdem auch erstmal die Halle dann füllen können. Insofern hast du absolut recht, wirtschaftlich ist es mehr oder weniger nur zum Spiel oder wäre es auch in dieser Saison nur zum Spiel geworden. Für mich ist es auch so, dass wir überhaupt in diese Quali mussten, ist ja eigentlich in diesem Jahr dieses Thema gewesen. Ja? Also warum müssen wir als Borussia Bamberg überhaupt in die Quali für die Champions League? Und das ist natürlich das Resultat einer durchwachsenen Saison im letzten Jahr. Also wir haben uns quasi im letzten Jahr schon um den Lohn für diese Saison gebracht. Ja. Und deswegen ist es für mich auch einfach jetzt abgehakt. Ob man jetzt von einem Image-Schaden sprechen kann, ganz ehrlich, Oldenburg hat, ich glaube, 2 Jahre lang nicht international gespielt und alle sagen mal, was die für einen tollen Job da oben machen. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr haben nur 4 Mannschaften international gespielt. Ja. Und Ludwigsburg ist Tabellenführer gewesen. Die hätten ja auch international spielen können letztes Jahr, aber die haben sich bewusst dagegen entschieden. Und da redet keiner darüber, dass die nicht international gespielt haben. Also insofern, ich glaube, wenn du national jetzt einfach eine starke Saison spielst, dann kann man da einfach auch sagen, ja, okay, war vielleicht dann auch, war halt so und war trotzdem schön, weil wir halt einfach gut gespielt haben. Ja. Trotzdem ist es natürlich unser Anspruch, international spielen zu können, wenn es irgendwie möglich ist. Aber da muss man sich halt auch verdienen. So einfach ist es.
Du hast es vorhin auch schon angesprochen, in der letzten Saison hat man bei Bamberg oft den Eindruck gehabt, dass es sportlich so ein bisschen Stop and Go ist. Es gab diese kurzen Serien, wo ihr ausgesehen habt, als könntet ihr ins Finale einziehen und dann gab es wieder Spiele, wo man sich dachte, ey, das wird nichts mit den Playoffs. Wie schafft man es denn, in diese Mannschaft mehr Stabilität reinzubringen? Es wirkt jetzt auf mich so, als ob Chris Senkfelder möglicherweise nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Was sind so die anderen Faktoren, damit es ein bisschen stabiler wird diese Saison?
Ich glaube, letzte Saison muss man auch so ein bisschen, man muss da schon ein bisschen die Faktoren betrachten, die da einfach stattgefunden haben oder zusammengekommen sind. Also wir haben zum einen einen extrem komprimierten Spielplan gehabt und das lag nicht nur am internationalen Wettbewerb, sondern daran auch, dass die BBL später gestartet hat, sodass wir im Prinzip alle 3 Tage ein Spiel hatten. Also wir waren auch in diesem Euroleague-Modus, wie es auch schon Alba Berlin und Bayern München ja, also ich weiß auch nicht, wie die das tatsächlich so lange auch hinbekommen haben, insbesondere auch Bayern München, das ist ja wirklich schon alle Ehren wert. Und genau diesen Modus hatten wir auch dazu noch bis zu fünf Nationalspieler in den Fieberpausen, wo dann auch dann selbstredend natürlich dann auch Verletzungen dazu gekommen sind. Also ich glaube, das spielt alles so ein bisschen mit ein. Also unsere Nationalspieler zum Beispiel hat nach der Saison, auch wenn es der Herr Andres anders dargestellt hat, irgendwie gesagt hat, dass wir irgendwie Einfluss genommen haben auf die Spieler, aber tatsächlich war es so, dass unsere Nationalspieler, die waren einfach fertig, die konnten nicht mehr, die wollten auch nicht mehr zur Nationalmannschaft, weil die einfach gesagt haben, sie können nicht mehr. Sie haben jetzt über zig Monate nur Basketball gespielt, alle 3 Tage im Spiel gehabt. Für die sind jetzt einfach durch. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mit reinnimmt, dass diese hohe mentale Belastung auch war, noch in dieser Corona-Zeit, der fehlende Heimvorteil und so weiter, dann gab es da einfach diese Schwankungen. Jetzt fragst du nach der Stabilität. Ich glaube, du hast da schon die richtige Andeutung gemacht. Wir haben zumindest da unsere 3 deutschen Spieler, haben dazu noch einen gefühlt nie weggewesenen Patrick Heckmann dazu geholt. Dadurch haben wir so ein deutsches Grundgerüst. Und ich glaube, für mich ist es nicht nur ein deutsches Grundgerüst, sondern für mich ist es gleichzeitig auch eines der besten deutschen Gerüste in der Liga, die man haben kann. Und dazu noch dieses ganze Coaching-Staff, die sich kaum verändert hat. Ich glaube, dadurch hast du schon so eine gewisse Stabilität. Du weißt, was du hast und kannst es dann sukzessive einfach verbessern.
Der Pokal steht dann ja an am kommenden Wochenende, also nachdem jetzt hier diese englische Woche abgehakt ist und für euch mit einem Achtelfinalspiel beim Magenta Sport BBL Pokal beim FC Bayern München am kommenden Sonntag. Ja klar, die Frage, wie wichtig ist der Pokal für euch, ist, man möchte jedes Spiel gewinnen logischerweise, weil es der kürzeste Weg zum Titel ist. Hast du das Spiel der Ulmer in München verfolgt und gibt dir das so ein bisschen Hoffnung, dass man die Bayern, die ja unter der Woche auch noch in Maccabi spielen müssen, auch knacken kann am Sonntag in so einer für die nicht ganz einfachen personellen Phase?
Ja, also ich habe das Spiel in Auszügen verfolgt. Ich glaube, und das wurde jetzt schon in der Vergangenheit öfter gezeigt, wenn du Bayern knacken kannst, dann natürlich am Saisonbeginn. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du Bayern am Saisonbeginn knacken kannst. Ich glaube, letztes Jahr hat Bayreuth gleich mal zum Auftakt in diesem Pokalturnier gewonnen. Ich kann mich auch mal an den Bonner Sieg erinnern gegen Bayern, obwohl die Bonner im weiteren Saisonverlauf natürlich schlecht ausgesehen haben. Also die Hoffnung, oder nicht die Hoffnung, sondern wir wollen da schon weiterkommen und werden da, also wir werden da auf jeden Fall nicht die Waffen von Anfang an von uns strecken und sagen, okay, liebe Bayern, ihr könnt ihr die nächste Runde einziehen. Ich glaube, du musst versuchen, da zu gewinnen. Und natürlich haben die diese Mehrbelastung. Und dann wird man noch sehen, wo wir rauskommen. Aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch mit Bayern noch nicht allzu viel beschäftigt. Also für mich zählt das mal nur Gießen, weil es jetzt, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, für uns ist einfach wichtig, dass wir jetzt einfach gut in die Saison starten. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht mit einem okayen Spiel in Göttingen, das jetzt nicht herausragend war, aber du hast zumindest mal gewonnen und jetzt müssen wir erst mal heute Abend gegen Gießen gewinnen und dann können wir uns auf Bayern konzentrieren.
Die Rückkehr der Fans in die Hallen, das ist natürlich das Top-Thema in dieser Saison erst einmal, wobei, das ist auch in anderen Sportarten zu erkennen, dass so einfach gar nicht ist, die Fans wieder zu mobilisieren, die vielleicht auch ein paar Manschetten haben, wieder in eine Halle zu gehen oder dass es unterschiedliche Vorgaben gibt, 2G, 3G. Deswegen klingelt gerade mein Telefon, das muss ich einfach mal ablehnen.
Wer ruft denn an, Körny?
Ja,
jetzt hau's raus.
Ja, rede ich gleich drüber.
Okay.
Tatsächlich, Philipp Schwedhelm ruft zurück.
Nee, Philipp Schwedhelm, du verfolgst den Podcast, Philipp, sehr gut. Nee, tatsächlich.
Ja, natürlich verfolge ich auch den zweitbesten Podcast der BBL.
Ah, also, den zweitbesten, wer ist denn der Beste?
Na, In Your Face von Basti Dorit natürlich.
Ah, okay. Genau. Ja gut, In Your Face von Basti
Dorit. Also das Dorit. Muss ich jetzt natürlich aus fränkischer Verbundenheit, muss ich dem jetzt natürlich vorziehen.
Mhm. Nee, da würde ich schon auch zustimmen.
Ja. Gut, Philipp, dann ein kurzer Ausblick vielleicht noch für dich, was wir gerade schon angedeutet haben, die Fans, die in die Hallen zurückkommen. Wie schwer ist es in Bamberg, wenn du jetzt so das Ticketing dir anschaust, die Fans zurückzuholen in die Halle der letzten Jahre, in die emotionalste, mit die emotionalste Halle der letzten Jahre? Wie kompliziert ist das, dass die den Weg wieder finden?
Ähnlich wie wahrscheinlich an anderen Standorten. Also ich kann es auch relativ konkret sagen, da brauche ich keine große Glaskugel. Also wir haben eine Kapazität, jetzt eine zugelassene Kapazität von 5.575 und wir werden heute Abend so bei um die 3.000 Zuschauer landen. Jetzt kann man natürlich sagen, Saisonauftakt, ja, erstes Heimspiel, das ist immer so ein Spiel, wo es immer ein bisschen schwerer läuft. Gießen ist jetzt natürlich auch nicht dieser große Name, auch wenn man die da auch nicht unterschätzen darf. An dem Dienstagabend, ja, also das sind verschiedene Faktoren, aber, und das sieht man schon, auch wir tun uns sehr schwer, die Fans reinzulassen, aber ich glaube, da muss reinzubekommen, aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen an sich selbst so ein bisschen schauen. Ich meine, wann war man selbst bei irgendeiner Veranstaltung, wo man dann auch noch auf dem Platz direkt neben sich irgendeine fremde Person hat, ohne irgendeinen Abstand oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Ich kann jetzt nur sagen, wir hatten bei unseren Testspielen, da waren wir auch schon in der Brotlinie, da hatten wir so um die 600 Zuschauer drin. Die waren alle hellauf begeistert. Also die haben alle gesagt, es macht so viel Spaß, da wieder zuzuschauen. Und ich hatte zumindest den Eindruck jetzt bei den Spielen, die wir jetzt am ersten Spieltag hatten, dass die Hallen schon sehr, sehr laut waren und schon fast sehr euphorisch die Kulissen sehr euphorisch waren. Und ich glaube, dass das dann auch so ein Schneeballeffekt ist. Also sprich, jetzt gibt es so diese First Mover, die jetzt alle wieder in die Halle gehen. Und das wird sich dann auch sehr schnell rumsprechen, wie geil das eigentlich ist, dieses Basketball von früher. Und dass es ja doch wieder so ist, wie es mal früher war. Und dass wir dann spätestens Richtung Weihnachten dann schon wieder sehr volle Hallen dann überall haben werden. Ja. Auch in Bamberg logischerweise. Vielleicht in Bamberg auch ein bisschen schneller. Ja,
ja es ist irgendwie ein spannendes Thema, weil es viel eben auch über Fans und über Menschen an sich und über Events aussagt und wird auch spannend werden, das in anderen Bereichen zu untersuchen und zu beobachten, wie weit Menschen überhaupt noch nach dieser langen Zeit, wie gerne sie aus dem Haus gehen, wohin sie dann gehen, was sie machen und mit welchen Einschränkungen sie überhaupt vorlieb nehmen.
Aber ich glaube schon, dass das wieder ein Thema wird, wo man sich sehr schnell dann gewöhnen wird und was man einfach gerne macht, weil es ja einfach diese soziale Komponente auch wieder dazu kommt. Und was aber für mich auch jetzt entscheidend ist, ist ja nicht nur immer nur auf diese blanken Anzahl der Fans zu schauen, sondern auch dann, wie dann trotzdem die Kulisse ist. Ne? Und ich behaupte, ich lehne mich jetzt mal selber aus dem Fenster, aber ich glaube, dass die 3.000 Fans heute Abend gegen Gießen eine ähnliche Lautstärke machen werden, wie die, wenn die Halle bei 5.000 oder 6.000 Zuschauern wäre. Also, ja? Also deswegen. Und das wird sich auch rumsprechen und da werden auch wieder viele kommen. Ja. Und deswegen, ich glaube schon noch an diese guten alten Zeiten, dass die wieder zurückkommen werden.
3.000 also werden erwartet für heute Abend, okay.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, gutes Gelingen. Bleibt alle gesund und kommt erstmal rein in die Saison. Wir sehen uns dann am kommenden Sonntag beim Magentasport BBL-Pokal 20:30.
Ich wollte schon sagen, ich hoffe, dass wir uns nicht nächste Woche hören, weil du rufst mich ja nur an, wenn es nicht so gut lief. Ne?
Sagen wir mal so, wenn ihr beim Pokal in München gewinnt, kommst du nochmal in den Podcast. Ich weiß nicht, wie lange dann, aber dann rufen wir auf jeden Fall an.
Okay, das können wir am Sonntag besprechen, dann nach dem Spiel.
Alles klar. Gute Zeit und viel Spaß heute Abend mit euren Fans.
Ciao.
Ja, das ist Philipp Galewski gewesen, der Geschäftsführer von Borussia Bamberg. Etwas holterdiepolter sind wir dieses Gespräch rein, aber wir halten uns einfach an die Uhrzeiten. Ja, also wenn ich sage 11:50 Uhr, dann ist das auch 11:50 Uhr.
Wenn wir uns schon an nichts anderes halten, dann zumindest an die Uhrzeiten.
Da bin ich leider sehr deutsch in der Hinsicht. Pünktlichkeit muss in jedem Fall sein. Ja, interessant, er hat es angesprochen gerade, ne, dass wir bei Philipp Schwedhelm eventuell anrufen.
Mhm. Ja, bist du, also nur kurz, um mich aufzuklären, weil ich habe natürlich in unserem Sendungsbriefing für den Podcast heute gelesen, dass wir mit Philipp Schwedhelm telefonieren. Jetzt ist meine Frage an dich, hast du mit dem was ausgemacht oder willst du einfach wieder nur anrufen? Weil wenn du jetzt sagst, du hast was mit ihm ausgemacht, finde ich es fast ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Ich finde, wir müssen den schon erwischen irgendwie.
Also ich habe, er hat mir geschrieben. Ja?
Okay.
Und er hat mir geschrieben, dass er gehört hätte, dass er im Podcast rein soll. Aber er würde immer von jeden Tag, er ist in Norwegen, er lebt ja jetzt in Norwegen, von 8 bis 12 Uhr wäre er im Norwegisch-Intensivkurs.
Ah,
und
verstehe.
Da ist ja normalerweise unsere Aufzeichnungszeit. Jetzt ist es 12.06 Uhr und ich dachte mir, und dann habe ich ihm tatsächlich gesagt, naja, vielleicht klingel ich durch, wenn es dann nach 12 wird bei uns im Podcast. Also es ist nicht der Überraschungsanruf.
Ja, du hast ihn vorgewarnt. Ja, es ist nicht mehr ein wirklicher Überraschungsanruf. Ja.
Aber ich habe einen anderen Überraschungsanruf.
Oh, jetzt wird sogar ich überrascht.
Ja,
okay.
Jetzt, ich habe, also theoretisch habe ich, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Überraschungsanruf, den habe ich sowieso geplant. Und mir ist gerade, als Philipp Galewski den Namen Basti Doret sagte, noch eingefallen, den könnte man ja eventuell auch noch anrufen.
Und ihn konfrontieren, wieso sein Podcast besser ist.
Ja, als genau. Also Podcast-Battle oder sowas. Und ich glaube, das machen wir als erstes, oder?
Ja,
weil der hat heute keinen Spieltag, das ist ganz wichtig. Oder Bayreuth spielt heute nicht, ne? Weil dann kriege ich den nicht. Dann man
warte, lass mich
nicht
schnell auf der neuen Homepage der Easy Credit BBL nachschauen. Gib mir ungefähr eine Viertelstunde.
Ich weiß gar nicht, wann Bayreuth das nächste Mal spielt.
Views, Center, Easy Credit, BP. Das ist so ein.
Ich schau mal auf Medi Bayreuth und Spieltag. Also ich bin heute nicht in Bayreuth. Deswegen.
Ich auch nicht. Ich bin nächsten Dienstag in Bayreuth. Da ist Pokal.
Spielplan.
Heute spielt Bayreuth.
Nee, die spielen erst am Dienstag, den 5. Oktober wieder. Zu Hause gegen. Da können wir den Doret anrufen. Also der war ja auch bei Instagram Live letzte Woche bei Benny Zander vor dem vor welchem Spiel war das nochmal?
Vor Alba?
Vor Alba gegen Bonn.
Bonn?
Genau.
Ja.
Und da sah der aus. Ich habe den Einstieg nicht mitbekommen, als ob er eine Wette verloren hätte mit irgendeinem so Hut und einer 70er Jahre Brille und irgendwelchen Dingern. Wir rufen ihn jetzt mal an. Also
hallo,
okay, gut. Das ist das alte Problem. Dann könnten wir den Schwedhelm anrufen oder den Überraschungsanruf. Basti, das darfst du dir aussuchen.
Ach, hast du jetzt noch mal einen anderen Überraschungsanruf?
Ja, ich habe noch einen anderen.
Sag mal. Ja, dann, ich finde es ein bisschen langweilig, dass Philipp Schwedhelm jetzt schon informiert ist, aber wir müssen natürlich mit ihm reden.
Ja,
was wäre denn der Überraschungsanruf?
Überraschungsanruf ist Bryce Taylor. Bryce Taylor hat seinen Rücktritt erklärt gestern bei Instagram.
Ja.
Und Bryce Taylor ist ein langjähriger Hörer des Podcastes.
Ich finde, wir müssen Bryce Taylor eingehender behandeln. Also den vielleicht als Gast einladen demnächst mal. Das würde ich eher machen. Für den Überraschungsanruf ist es, glaube ich, wird Bryce Taylor nicht gerecht.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Die Sache ist aber, sie ist so schön, die Geschichte, weil Bryce mir gesagt hat, er hat Deutsch gelernt durch diesen Podcast. Das ist natürlich so, das wärmt einem so das Herz.
Und jetzt, da ich da bin, verlernt er Deutsch auch wieder durch diesen Podcast.
Also dann, weil er den Podcast ja hört, Bryce, du bist herzlich eingeladen. Kommenden Dienstag, ich mal gucken, was sich meldet, hört meine Nummer, bei uns hier dabei zu sein bei Abteilung Basketball. Damit entfällst du als heutiger Überraschungsanruf, obwohl es mich ein bisschen juckt. Aber wir rufen jetzt den Schwedhelmann in Norwegen. Pass auf, der ist jetzt gerade bei seinem Kurs fertig. Jetzt wird er doch hoffentlich mal da sein.
Hi, das ist Philipp, bitte hinterlassen.
Ach, das gibt's doch nicht, Philipp. 10 nach 12.
Philipp. Hi, das ist Philipp. Wie oft wir das die letzten paar Wochen schon gehört haben. Wir wissen, dass der Norwegisch-Kurs wirkt übrigens, wenn seine Mailbox auf Norwegisch dran geht. Also dann wissen wir, okay, jetzt ist er gut im Training.
Ich hatte mir auch überlegt, ein paar norwegische Sachen vorzubereiten. Aber das ist dann einfach mal misslungen.
Okay, was ist die Hauptstadt von Norwegen?
Ja gut, das ist Helsinki.
Vielleicht solltest du nochmal zurück in deine Norwegen-Kiste gehen.
Weißt du, was Sonnenuntergang auf Finnisch heißt?
Sonne und der Geigen.
Nee, Helsinki. Ja, das sind natürlich ein paar Ur-Karlauer. Ich versuch's noch ein einziges Mal beim Schwedi. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es klappt. Nee. Oh, wow. Jetzt bin ich gespannt. 10 nach 12. Norwegisch ist ja 10 Minuten beendet.
Spannung war nie höher.
Phil, komm. Gib dir einen Ruck.
Hi, das ist Philipp.
Das gibt's doch nicht. Macht mich fertig. Aber das kann doch nicht. Okay, eine Sache werden wir noch aufarbeiten, ganz kurz, weil auch dort natürlich Anfragen kamen. Du hast es ja selber erlebt, das Drama um Oscar da Silva in Ludwigsburg.
Yes. Wir sind eine Stunde oder sowas vor dem Spiel informiert worden, dass Oscar da Silva heute entweder auf dem Parkett steht oder nicht. Und wir, also man kann uns keine Gründe dafür sagen, wieso er auf dem Parkett steht oder nicht. Aber wir sollen einfach bei John Patrick nachfragen. Und dann hat sich im Gespräch mit John Patrick auch für uns überraschend in dem Moment ergeben, dass Oscar da Silva sich wohl von Ludwigsburg bereits zu diesem Zeitpunkt entfernt hatte in Richtung Berlin. Mhm. Was natürlich bei Alexander Reil, bei John Patrick, bei allen in Ludwigsburg sehr großes Unverständnis ausgelöst hat. Und dazu weißt du jetzt allerdings wieder mehr, wie das mit der Vertragslage da genau aussieht.
Also, nach den mir zur Verfügung stehenden Informationen handelt es sich um einen vertraglich gesehen völlig normalen Vorgang. Vertraglich gesehen, Oscar da Silva hat eine Ausstiegsklausel und kann Ludwigsburg zu jeder Zeit verlassen, wenn diese Klausel logischerweise in Kraft tritt und die Anfrage von Alba Berlin, von einem Euroleague-Verein, fiel oder fällt unter eine dieser Ausstiegsklauseln. Insofern eine ganz normale Geschichte, völlig normal. Da gibt es ein Buyout, da steht irgendeine Summe drin, die Berlin dann zahlen muss und dann ist der Kerl weg. So, das einzige Problem bei der ganzen Sache ist natürlich der Zeitpunkt. Das heißt, wir reden vom Spieltag oder eben auch von einigen Stunden vor diesem Spieltag. Also so wie zu hören ist, wurden die Ludwigsburger sehr spät in der Woche, also vielleicht am Freitag oder so, informiert, dass da was passieren kann und wurden dann am Samstag damit konfrontiert, dass etwas passiert ist, nämlich dass es einen Vertrag gibt mit Alba Berlin und er jetzt für Alba spielen kann. Und dann ist er wohl, das ist auch die Entscheidung von Oscar, wird man konfrontiert, spielt man noch oder spielt man nicht? Es gibt eine gewisse Verletzungsgefahr. Wem tut man noch einen Gefallen, wenn man noch dieses eine Spiel macht, wie auch immer? Er hat sich dann von der Mannschaft verabschiedet am Samstagmittag beim Shootaround. Und damit war allen Beteiligten klar, er wird am Abend nicht spielen. Also zu dem Zeitpunkt war das eigentlich schon gegessen und Oscar auf dem Weg nach Berlin. Der Zeitpunkt ist natürlich Banane. Machen wir uns nichts vor. Das tut ihm wohl auch leid. Das war auch rauszuhören, dass das nicht ideal ist, wenige Stunden vor dem Spiel. Aber es gilt ja abzuwiegen. Spiele ich noch mal wirklich an diesem Abend und habe ein gewisses Verletzungsrisiko? Und was bedeutet dieses Spiel da am Ende für mich, für den Verein, für die ganzen Umstände? Oder sag ich, wisst ihr was, ich habe jetzt einen neuen Verein und ihr habt auf der 5 auch noch genügend andere Spieler und alles Gute. Es ist total kacke, dass es nur ein paar Stunden vorher passiert, aber es ist für mich die beste Entscheidung.
Ja, ich finde, dass, also natürlich ist es aus Ludwigsburger Sicht extrem ärgerlich, speziell was den Zeitpunkt angeht. Wir dürfen aber bei solchen Debatten, wie ich finde, immer nicht vergessen, dass wenn das andersrum passiert, also der Verein einen Tag vor einem Spieltag einem Spieler sagt, du spielst hier übrigens nicht mehr. Gerade ein Verein wie Ludwigsburg, da reiben wir uns nicht die Augen drüber. Da sagen wir, ja, der ist halt jetzt weg. Das ist eine Bewegung, die wir im Sport in den letzten Jahren generell haben. Player Empowerment in der NBA ist das ja nochmal ein viel größeres Thema als hier. Dementsprechend, ja, ich finde auch, dass der Zeitpunkt sehr schwierig ist. Allerdings müssen wir auch mal ein bisschen darüber nachdenken, ob wir Spieler und Teams gleich behandeln, wenn es darum geht, zu ungünstigen Zeitpunkten Personalentscheidungen zu treffen. Ich finde den ganzen Hass, den Oscar da Silva da zumindest zeitweise da am Samstag mal abbekommen hat, nicht gerechtfertigt. Wenn Alba Berlin anklopft, dann kann ich es durchaus verstehen, dass man dann sagt, wir brechen hier die Zelte auf. Es ist halt einfach unglücklich gewesen. Und ich würde am liebsten auch darüber reden, wie sehr ich mich auf Oscar da Silva bei Alba Berlin freue.
Was eigentlich eine gute Verpflichtung ist.
Was eigentlich eine ziemlich gute Verpflichtung ist, aber das ist halt jetzt komplett untergegangen in dieser, in dieser ganzen.
Also sagen wir mal so, der Vorgang ist völlig normal und der Zeitpunkt ist Banane. Ja, aber es ist kein Vertragsbruch, es ist nicht unmoralisch, es ist Business am Ende des Tages. Und dass Oscar da Silva überhaupt in Ludwigsburg gespielt hat, war ja auch eine Geschichte von wegen, da spielt er, bekommt Spielpraxis, aber sobald es irgendwo klingelt und am anderen Ende ist ein Verein, der ihm eine noch bessere Perspektive bietet und mehr Kohle, keine Ahnung, beides halt, dann ist schwuppdiwupp weg. Oscar da Silva ist ja eigentlich auch jemand gewesen, der immer auch Richtung NBA gedacht hat und das hat auch, hat aber bisher nicht funktioniert. Insofern genau das, was du sagst, eigentlich sollte man, so schwierig das für Ludwigsburg ist, da jetzt kurzfristigen Ersatz zu suchen, aber das ist eben auch Teil des Geschäfts, sich darüber freuen, dass das Silva dann hoffentlich bald, die Freigabe muss noch erfolgen, obwohl das wohl eine Formalie ist, dann bald bei Alba auch Euroleague spielt und natürlich auch alle anderen Spiele.
Und der wird zunächst auf jeden Fall mal sehr viel Spielzeit da auch bekommen bei Alba. Ist einer von dann zwei fitten Big Men im Moment.
Ja, da auch vielleicht noch der Hinweis, Alba Berlin, schwupp, da geht doch direkt mal mir die Kerze an. Ein Glück, sonst hätte ich wieder Stress bekommen. Dass wir nicht nur, wir zeigen ja alle Euroleague-Spiele bei Magenta Sport, das ist ja sowieso Fakt, aber es gibt auch immer pro Spieltag ein Euroleague-Spiel, was frei empfangbar ist. Also kostenlos für alle, wie man immer so schön sagt. Und das ist in dieser Woche tatsächlich das Spiel von Alba Berlin beim FC Barcelona am 1. Oktober, am Abend des 1. Oktober. Ich weiß leider echt nicht genau die Uhrzeit, aber Spanien ist meistens spät. Aber jedenfalls, das ist kostenlos für alle. Das ist vor der berühmten Paywall. Und das wird es bei jedem Spieltag in der Euroleague geben, dass ein Spiel frei empfangbar ist. Apropos Alba. Harter, also weiß ich nicht. Das ist ein Kader, wo ich jetzt sagen muss, also das Spiel gegen Bonn. Ja, die haben Verletzte, ja, auf der 5. Lemmers war noch nicht bei 100%. Thiemann wird noch eine Zeit fehlen, Komatsche wird noch eine Zeit fehlen. Aber Tamir Bled, Basti, ist das einer, der diese Mannschaft spielen kann?
Es ist ein Spiel, Körni. Das hat gar nichts. Ja. Das hat keinen Wert. Es ist natürlich ein toller Sieg für Bonn und ein guter Auftakt für Thomas Isalo. Aber anhand dessen, dieses einen Spieles jetzt Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob ein Spieler eine Mannschaft anführen kann, ja oder nein, ist für mich, wäre für mich vermessen. Die Frage, ob Alba einen Spielmacher hat, der gut genug ist für die Euroleague und für die hohen Ansprüche, die war aber schon vor diesem Spiel da und ich habe die auch schon vor diesem Spiel gegen Bonn eher mit Nein beantwortet. Ich weiß, Maodolo ist wahrscheinlich der zweitbeste deutsche Guard überhaupt hinter Dennis Schröder, aber das ist halt kein traditioneller Point Guard, kein Ballverteiler. Und da war halt ein Jason Granger extrem wichtig, genauso wie ein Peyton Siva, der sich da auch immer, also Peyton Siva kann auch selber vorzüglich scoren, aber der hatte immer zuerst dieses Spielmacher-Gen, was ja in diesem ganzen Spielsystem von der Ito extrem wichtig ist. Und jetzt ist es ja Israel González, aber es ist natürlich immer noch das zu großen Teilen Spielsystem Aito, das da gespielt wird oder gespielt werden soll. Jetzt glaube ich, ist die Kalkulation so ein bisschen, dass man das Playmaking noch mehr auf die großen Positionen verlegt. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesehen. Aber da fehlt halt mit Nils Giffey auch ein Flügelspieler, der schon perfekt in dieses System integriert war und genau wusste, wo er hin muss, wann und wie der Ball laufen muss. Es ist halt nicht das einfachste System, um es sofort zu verstehen als neuer Spieler. Ich glaube, das hat der Thomas Pech letzte Woche auch schon so ähnlich gesagt. Also Alba wird mit Sicherheit wieder einiges an Zeit brauchen, um in dieses Spielsystem reinzukommen. Es gibt da schon, wie ich finde, unterschiedliche Level. Wenn du jetzt eine reine Pick-and-Roll-Offense laufen lässt, die im Prinzip in jedem College und in jeder AAU-Mannschaft und in jedem NBA-Team und egal wo immer so gelaufen wird, dann wissen die Spieler schon sehr viel eher, was sie machen müssen und wo sie hin müssen, während halt so ein komplexes Offensivsystem mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, das war immer das Thema auch in den letzten Jahren, dass eine Mannschaft wie Berlin oder eben auch dieses AITO-System immer eine Zeit braucht, bis es wirklich funktioniert. Klar, wenn man dann sieht, dass sie das erste Spiel direkt verlieren, hat man ein bisschen Gesprächsbedarf. Andererseits, wie hat auch jeder gesagt, sie haben auch unter AITO das erste Saisonspiel damals verloren gegen Bremerhaven. Und man sollte nicht direkt in Panik verfallen, was wir nicht tun. Aber Freitag geht's in Barcelona gegen den FC Barcelona, die in ganz guter Frühform sind. Die haben zwar das Pokalfinale verloren, obwohl sie hochgeführt haben gegen Real, aber haben jetzt 3-0 zum Start der ACB. Mirotic ist wohl schon richtig gut drauf. Also das wird kein leichtes Spiel werden für die Albatrosse.
Hey, ich wollte gerade noch mal auf den Boxscore von Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn klicken. Guess what? That doesn't work.
Also hast du jetzt über die App versucht oder über die Seite?
Nee, über die Seite. Das ist, also, um Himmels Willen.
Es funktioniert nicht.
Hm. Nee.
Okay. Ich habe nur bei den Statistiken gesehen, dass, ja, die Top 5, ah, die gibt's noch nicht, dass, wir haben ja schon ein enormes Spiel gesehen von Max Heidecker von EWE Baskets Oldenburg mit 34 Punkten. Und dann stand da, dass er im Schnitt 8,3 macht, wo ich dachte, nee, er macht im Schnitt 34, weil er hat ja 34 gemacht am ersten Spieltag.
Was wir tatsächlich noch kurz beleuchten können, ist vielleicht die Revolution des modernen Basketballs, die man in der BBL und im europäischen Basketball insgesamt auch immer mehr erkennen kann jetzt. Ich würde gerne die Statistiken aufrufen von diesem ersten Spieltag, aber du weißt ja, auf welcher Seite ich das versuche. Aber zumindest mein Eindruck ist, die Revolution der Point Guards, sie ist jetzt wirklich endgültig da. Ich glaube, ich kann mich selten an den Spieltag erinnern, wo wir so viele überragende Scoring-Abende von so vielen Point Guards hatten. Also wir hatten Christian mit 27 von den Ulmern, Quantus Robertson, da kann man jetzt diskutieren, ist der ein One- oder Two-Guard. Ich würde eher sagen, dass er ein Point-Guard ist in der Mannschaft mit 29 Punkten. Max Heidegger von den EWE Baskets, Parker Jackson, Cartwright von Bonn, alles Point-Guards. Jalen Brown von den Hamburg Towers. Wir sind jetzt da angekommen, wo die NBA schon seit ein paar Jahren ist. Die Dominanz der Eins, oder, Kearney?
Ja, also gerade bei Parker Jackson Cartwright, da hat man wirklich auch gesehen, okay, der hat natürlich jetzt bei Isalo wahrscheinlich auch so ein bisschen, freies, grünes Licht, wie man so schön sagt. Aber das könnte einer sein, der nicht nur gegen Berlin ein gutes Spiel macht. Super Thema mal. Also vielleicht schreibe ich das direkt in meine Good Notes. Hast du eigentlich eine Note-Taking-App?
Wo du dann ich habe eine App, da steht aber nichts drin. Also ich schreibe da nichts rein.
Machst du das alles? Deine ganzen Ideen, du bist ja ein Ideensammler.
Ich habe keine Ideen, Kearney. Wer Visionen hat, soll zum Arzt, hat Helmut Schmidt gesagt.
Ja, aber du sammelst doch irgendwo. Alles ist Content in deinem Beruf. Du musst doch irgendwo was sammeln.
Kann ich dir. Also natürlich können das die Zuhörer nicht sehen, aber irgendwie das Rascheln anhören. Ich habe noch richtig echte alte Notizzettel, Notizblöcke.
Okay.
Ich schreibe das alles von Hand, weil alles, was man digital schreibt, schreibt man einmal da rein und es ist für immer verloren. Wenn du was mit der Hand aufschreibst, dann merkst du es dir. Echt? Zumindest geht's mir so. Ja.
Kannst du von diesen Zetteln blind einen rausziehen und vorlesen, was draufsteht?
Ich werde dir nicht garantieren, dass ich wirklich vorlese, was da draufsteht.
Er nimmt wirklich einen Zettel aus dem Stapel. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da steht was in. Steht viel drauf, auf jeden Fall. Da steht sehr viel drauf. Ich hab, steht da.
Oh, das sind alles alte, schlechte Joke-Ideen.
Hey. Ich hab das Wort Idioten gelesen hier in der Kamera, tatsächlich, auf der anderen Seite.
Das war nicht an dich, gerichtet, Curly, keine Sorge.
Ist da nichts bei, was uns vielleicht den Menschen Basti alles, Ulrich näher bringen könnte? Alles absoluter
Müll. Okay, ich hatte meine Joke-Idee, die nicht funktioniert. Die amerikanische Flagge auf dem Mond, da sind so Drähte reingewoben, ne, damit sie so aussieht, als würde sie wehen.
Genau.
Und ich habe das gleiche jetzt mit meiner Visitenkarte gemacht, damit es so aussieht, als würde meine Karriere vorangehen.
Okay, das so. Ich liebe deine Jokes, aber der erschließt sich mir tatsächlich nicht so ganz.
Ja, der macht keinen Sinn. Ich weiß, deswegen liegt der ja auch hier in meinem schlechte Joke.
Also der lag jetzt auf diesem Zettel drauf.
Also du wolltest unbedingt, dass ich hier was vorlese von. Ja.
Okay, dann haben wir noch eine Sache, weil wir immer noch natürlich Basti ein bisschen besser kennenlernen wollen.
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass Basti Ulrich in der Branche des Comedians, Stand-Up-Comedians arbeitet. Und ich frage ihn jedes Mal, also alle drei Wochen mindestens, Basti, gib mir einen Tipp, wer ist richtig gut? Deine drei Lieblings-Stand-Up-Comedians für alle Freunde dieses Podcasts.
Unmöglich zu beantworten.
Ja.
Es ist so unmöglich, das zu beantworten.
Echt?
Also All-Time, meine All-Time-Favorites, da, ich glaube, mein All-Time-Favorite ist Stephen Wright.
Stephen Wright, okay.
Liebe Stephen Wright. Aktuelle Comedians, Rosebud Baker hat jetzt gerade ein neues Special rausgebracht. Ich glaube, das ist auf YouTube. Das ist wahnsinnig gut. Sam Morril.
Sam Morril. Habe ich mir auf deinen Tipp hin übrigens alles angehört. Ist sehr lustig. Aha. Ja, Sam Morril.
Sam Morril ist fantastisch.
Ja, du hast ja schon drei genannt, aber.
Ja, das ist halt das Problem mit Comedians. Ich könnte jetzt tausende aufzählen und dann würde mir immer noch einer einfallen, wo ich sage, ah, nee, der ist besser. Nee, aber, nee, Das ist schwierig. Also es ist so wie Fragen, was ist denn dein Lieblingssong? Ja, ich finde das auch eine schwierige Frage. Es ändert sich ja auch, ändert sich alle zwei Tage, was mein Lieblingscomedian ist, um ehrlich zu sein.
Okay, aber du hast uns einen, das ist immer, ich finde es gar nicht so einfach, da neue zu entdecken und da bist du einfach eine unerschöpfliche Quelle und viele werden sich vielleicht über diese drei Namen freuen und auch, da mal reinhören, was die da von sich geben. Jedenfalls, also Sam Morril habe ich jetzt alles gehört innerhalb von wenigen Tagen. Alles ist gut, aber die beiden letzten großen Sachen und die waren, die waren lustig.
Ja, Sam Morril ist unfassbar gut. Die ganze neue, die ganze junge New Yorker Szene jetzt aktuell sind alle sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Rosebud Baker kann man sich dringend, sollte man sich dringend anschauen, dieses Special. Ist wahnsinnig gut.
Also der heißt wirklich Rosebud, so wie das letzte Wort aus.
Eine Frau, Rosebud Baker. Eine Frau ist das.
Aber sie heißt.
Wie das erste Wort aus. Das ist nicht das letzte Wort, sondern das erste Wort.
Das erste Wort aus Orson Welles, aber das letzte, was gezeigt wird im Film.
Ja, Spoiler Alert übrigens.
Naja, darf man nie sagen, ne, was es ist. Man darf nie sagen, bei Orson Welles, das ist der dritte Mann, ne?
Nee, das ist nicht der dritte Mann. Rosebud ist, ich bin auch am Überlegen. Warum fällt mir denn der Name des berühmtesten Films aller Zeiten dort nicht ein?
Aus welchem Film ist Rosebud?
Das Citizen
ist
Kane.
Citizen Kane, meine natürlich, Güte. Genau. Also, Rosebud, also heißt die Frau nach dem Film wahrscheinlich, ne? Oder nach Orson Welles oder wie auch immer.
Vielleicht kommt das ja in einem Special vor.
Habe ich schon was zu tun gleich. Gut, alles klar. Dann ein letzter Versuch bei Schwedhelm, was meinst du? Du musst ein letztes Mal machen.
Nee, also ich finde, wir haben jetzt zwei Versuche gehabt, diese Folge.
Genau. Schwupp, vorbei. Dann eben beim nächsten Mal. Das war dann der Podcast für heute, die Abteilung Basketball. Ein kurzer Ausblick auf die Euroleague, die am Donnerstag beginnt. Freitag spielt Berlin, Donnerstag spielt der FC Bayern. Wann alle anderen spielen, ja, das sieht man dann ja bei Magenta Sport. Alle Spiele sind dort und am Wochenende gibt es, wer den Podcast ganz aktuell hört, noch die Easy Credit BBL mit dem Spieltag Dienstag, Mittwoch und am Wochenende Achtelfinale vom Magenta Sport BBL Pokal. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung, was machst du eigentlich
die nächsten Tage? Am Wochenende bin ich gar nirgendwo.
Ja.
Am Wochenende bin ich schön zu Hause, weil mein Spiel verlegt wurde. Bayreuth wurde auf Dienstag verlegt, haben wir vorhin kurz schon festgestellt. Und am Donnerstag bin ich verantwortlich für Maccabi Tel Aviv gegen den FC Bayern.
Du bist drauf losgelassen.
Yes.
Dann viel Spaß dabei.
Danke.
Und wir sagen bis nächste Woche.
Bis dann.
Treat people here with complete respect. This is Germany. Ich kann das